Das Kleeblatt verliert 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach. Chris, bist du auch enttäuscht?
Ich bin gestern, also wir nehmen am Sonntag auf. Ich war am Samstag sehr, sehr enttäuscht, ja, wenn man so das Heimspiel zu Hause verliert. Mit dem Comeback der Ultras und mit vor 14.000 Leuten. Da kann man schon von einer Enttäuschung sprechen.
All die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht wussten, warum ich da so diese lange Pause gemacht habe, das lag nicht daran, dass die Verbindung weg war, es liegt nicht daran, dass irgendwas an der Aufnahme kaputt ist, was bei uns ja auch des Öfteren mal vorkommt, bei uns technikaffinen Menschen, die wir alle hier sind, sondern Stefan Neidl tatsächlich nach dem Spiel in seinem Eingangsstatement in der Pressekonferenz sagte, ich bin 4 Sekunden Pause, ich habe extra nachgeguckt bei YouTube, 4 Sekunden Pause und dann enttäuscht. Also er hat offenbar noch sehr lange das richtige Wort gesucht für diese Leistung des Kleeblatts. Ist dann vielleicht einfach Enttäuschung das, was alles am besten zusammenfasst, wahrscheinlich nach so einem Spiel.
Ja, ich denke schon. Also gerade bei den Erwartungen, die man sich dann immer aufbaut, Richtung auch einem Heimspiel und mit den gezeigten Leistungen davor, ist Enttäuschung schon, wie gesagt, das richtige Wort dafür.
Ich denke auch, und es gibt ja viele Gründe für diese Enttäuschung, deswegen ist es ganz schön, dass Stefan Neidl uns so eine allgemeine Einleitung gebaut hat und wir können jetzt in dieser neuen Folge des Fürther Flachpass über die Gründe für diese Enttäuschung sprechen. Da gibt es ja dann doch einige, vielleicht gibt es auch ein paar schöne Geschichten, über die wir sprechen können. All das machen wir beide nach der Werbung und nach dem Jingle. Der Fürther Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Wie du dein Geld einfach, flexibel, nachhaltig und schon ab 25 Euro online anlegen kannst, findest du auf der Homepage der Sparkasse Fürth. Einfach Bevestor in der Suchfunktion eingeben. Bevestor. Bevestor. So geht digitales Investment sparen heute.
Fürther Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de.
Herzlich willkommen zur 93. Folge des Fürther Flachpass, dem Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de. Die Stimme, die ihr gerade hört, gehört mir, Michael Fischer. Und die andere Stimme, die ihr gerade zuvor gehört habt, womöglich etwas kratziger als sonst, ist die Stimme von Chris Sehm. Hallo Chris.
Servus Michi.
Hast du heute Morgen schon an diesem Sonntagvormittag viel Tee getrunken? Du musstest ja wahrscheinlich mehr deine Stimme strapazieren am Samstagnachmittag als in den letzten 10, 11, 12 Monaten.
Also ich habe schon eine Tasse Tee getrunken tatsächlich, aber nicht mehr als sonst und ja, da kommen wir schon durch, meine Stimme wird das aushalten.
Ich habe es auch, ich hätte es fast nicht gehört, wenn du es nicht in unserem Vorgespräch gesagt hättest, aber deine Stimme ist wunderbar wie immer, deswegen können wir auch direkt einsteigen, denke ich, in diesen Podcast. Wollen wir einfach wieder chronologisch vorgehen? Ich habe mir hier einfach ein paar Stichpunkte gemacht oder hättest du einen anderen Einstieg dir gewünscht?
Nee, also die Aufstellung war dann ja schon, gerade wenn man jetzt einen Tag später noch drüber schaut, überraschend. Und dann, wie das Spiel gelaufen ist, muss man, denke ich, auch über die Aufstellung dann nochmal drüber reden. Also können wir, denke ich, mit ja der Stunde vorm Spiel anfangen, da als die Aufstellung rauskam.
Das ist doch wunderbar, ich das Gedanken übertragen. Ich habe hier nur geschrieben, Aufstellung, Doppelpunkt, sehr überraschend. Ist das die richtige Überschrift?
Überraschend vielleicht.
Aha. Ja, überraschend fand ich es auch, ja. Du ja auch, wie du mir geschrieben hattest.
Ja, und wenn man das jetzt so sieht, auch das Spiel dann gesehen hat, dann ja, war es vielleicht ein bisschen zu viel Hoffnung dabei. Ich denke, also wir können mit den hinteren 5 anfangen. Da hat dann ja doch Sebastian Griesbeck gespielt. Ich denke, auf den wird man auf jeden Fall leider nochmal zurückkommen müssen. Das war eine seiner schlechtesten Leistungen wahrscheinlich.
Also ich würde sagen, in der Abwehr war es sogar seine schlechteste Leistung. Also er hat ja einige durchwachsene Leistungen auf der 6.
Das stimmt, ja, auf der 6, ja, da war er sehr unglücklich am Anfang auch. Aber in der Abwehr war das ja durchaus seine schlechteste Leistung. Also das war wirklich nichts. Also es tut mir leid, wir haben das Spiel nochmal angeschaut. Ich habe es komplett nochmal angeschaut. Und das war wirklich absolut nichts. Also es war wirklich schlecht, leider. Das hat sich ja, also konnte man so auch nicht erwarten. Aber man muss sich dann schon überlegen, wenn man die 2 Spiele davor ohne Gegentor hatte, das eigentlich solide Spiel in Frankfurt gesehen hat, dass man da die Abwehr nochmal so ändert, wenn man wirklich eine große oder ein großes Fragezeichen unter der Woche noch hinter Sebastian Griesbeck hatte, dann ja, muss man leider so sagen, dass es die falsche Wahl war.
Also ich weiß gar nicht, ob dieses Fragezeichen ein zu großes war. Also weil ich hatte ja nach dem Frankfurt-Spiel mit Stefan Deitl gesprochen, da sagte er, man müsse mal gucken, wie es so aussieht und ob er wieder trainieren kann und wie er trainieren kann. und hat ja am Dienstag dann schon eigentlich weite Teile des Trainings mitgemacht. Er hat auch bei so Sprintübungen war er schon dabei. Also es war wahrscheinlich absehbar, dass er spielen kann. Ich denke, diese so ein bisschen bedeckte Haltung hat wahrscheinlich damit zu tun gehabt, dass man Gladbach ein bisschen quasi im Unklaren lassen wollte, weil auch, also hat er die ganze Woche offenbar mittrainiert, er hatte dann keinerlei Probleme mehr und da hat Stefan Neidl ja auch vor dem Spiel am Freitag in der PK auch gesagt, dass wenn das medizinische Go quasi kommt, dann würde er auch spielen. Er hat das dann ja auch damit begründet, dass er eben ein Spieler ist, der sehr aktiv nach vorne verteidigt. Und was er jetzt eben nicht gesagt hat, war, dass er auch einfach ein sehr schneller Spieler ist. Also das braucht man natürlich auch. Wenn man aktiver verteidigen will, braucht man auch schnelle Verteidiger. Deswegen hatte ich, naiv wie ich bin, Maximilian Bauer eben nicht aufgestellt, sondern Luca Itter in der, als linken Innenverteidiger, weil ich mir auch dachte, dass Nick Viergever eben sagte, dass es so große Unterschiede seien zwischen dieser zentralen Position der Dreierkette und der linken Position. Und ich fand, dass dieser Viergever das in Frankfurt sehr gut gemacht hatte, zentral. Und deswegen hätte ich nicht gedacht, dass man ihn wieder weiter nach links stellt oder dass Leitl das macht. Und genau das hat er ja dann eben getan, weil Maxi Bauer auch gespielt hat von Beginn an.
Ja, Bauer hat es ganz gut gemacht. Also er wäre für mich dann auch eher der Kandidat gewesen, der hätte rausrotieren müssen. Obwohl das, wie gesagt, auch nicht schlecht in Frankfurt gemacht hat. Aber ansonsten war die linke Seite eigentlich relativ stabil. Ich fand es auch, und es ist so komisch, immer wenn ich meine oder wenn man das Gefühl hat, dass Jetro Willems wieder bessere Spiele macht, sitzt er danach erstmal draußen. Weiß man jetzt auch nicht, ob da das wirklich, ob da doch nochmal was vorgefallen ist, gerade wenn man bedenkt, dass er 90 Minuten lang draußen saß. Ja, also wie gesagt, ich fand ihn in Frankfurt gut. War schon eine deutliche Steigerung zu zuvor und dadurch, dass die Abwehr so sicher war, ja, waren es dann vielleicht etwas zu viele Umstellungen. Man kam ja auch wirklich nicht gut ins Spiel und auch in der linken, also auf der linken Abwehrseite war das ja, hat da der Zugriff gefehlt, aber auch noch mit den Sechsern davor, das hat irgendwie einfach nicht harmoniert.
Du bist jetzt schon ins Spiel gesprungen, vielleicht kann man einfach anhand dieser ersten 10 Minuten auch den Rest der Aufstellung ganz gut erklären, weil also Tobias Raschel und Max Christiansen war ja in den letzten beiden Spielen eigentlich eine ganz solide Doppelsechs. Diesmal hat dann Timothy Tillmann weiter hinten gespielt, dafür Julian Green weiter vorne. Ich nehme mal an, das hat man dann auch so gesehen, dass teilweise Max Christiansen schon den alleinigen Sechser gegeben hat und dann dafür die beiden anderen doch offensiver orientiert waren. Ich nehme an, dass Stefan Neidl, der ja vorher auch gefordert hatte, dass man aktiver spielt, dass man auch aktiver an der letzten Kette spielt, wie er das immer gerne sagt, dass man eben mit dieser Aufstellung quasi statt des etwas defensiver orientierteren, wobei ich Tobias Raschel auch bei seinem ersten Spiel sehr offensiv orientiert empfunden habe, aber quasi den offensiv orientierteren Julian Green da gebracht hat, aber da hatte man ja wirklich überhaupt keinen Zugriff zu Beginn. Ich habe mir auch nochmal, zumindest du hast es ganz gesehen, das Spiel, ich habe mir die quasi die Minuten vor den Toren, auch die Tore und so weiter nochmal in Ruhe angeschaut, auch ein paar Mal gestoppt. Da gab es schon vor dem 0-1, also wir können ja damit anfangen, dass es erstmal 4 Chancen eigentlich in den ersten 10 Minuten gab für Gladbach schon. Davon die erste ja nach, glaube ich, 2 Minuten von Neuhaus, die noch abgewehrt wurde. Da hätte es ja schon längst 0-1 stehen können, aber dann auch so 2 Minuten, glaube ich, 16 Minuten war es vor dem 0-1. War schon mal sehr viel Platz im Zentrum, also komischerweise hat der Zugriff da überhaupt nicht gepasst, weil das war fast die identische Situation wie vor dem Tor dann, dass Player sehr frei war und dann Pass spielen konnte. Da ist dann aus der Situation nichts resultiert, aber auch 2 Minuten später, das war ja ein Befreiungsschlag von Maxi Bauer, der direkt beim Gegner landete, vielleicht auch nicht ganz glücklich, dass der quasi genau zu Bayer in den Fuß kommt und dann hat Kone den Ball an der Mittellinie. Und dann, wenn man das Bild einfach stoppt und sich das nochmal anschaut, dann ist da einfach ein riesiger Raum, dass Player den Ball annehmen kann aufdrehen und kann einfach laufen. Hätte wahrscheinlich bis zum 16er laufen können. Und hat einfach niemand gestört. Also Timothy Tillmann, weiß nicht, wo er da war. Ich glaube, er hätte da ja wahrscheinlich sein müssen. Ich weiß nicht, hast du ihn irgendwo gefunden, wenn du das Spiel ausführlicher gesehen hast?
Ja, wir haben ja schon, also so sehe ich, und ich habe ja schon immer mal überlegt, ob man Timothy Tillmann vielleicht mal rausnimmt. Also für mich wäre dann auch eher der Wechsel gewesen, auf der Zehnerposition und nicht Tillmann nach hinten zu ziehen. Gut, wenn man mehr mit Beispiel möchte, kann man das vielleicht so machen, aber ich finde, wie gesagt, Raschel hat auch seine Qualitäten als Achter und er macht es halt defensiv dann schon, oder hat es besser gemacht, als es jetzt Tillmann gemacht hat. Da hat auch die Abstimmung wirklich gefehlt, also da waren immer mal wieder so große Radien um die Spieler rum, wo wirklich nichts war, wo man auch lange andribbeln konnte, viel zu viel Zeit hatte und ich hätte dann vielleicht, also Green auf die 10, klar kann man machen, das hatten wir auch schon überlegt nach dem Regensburg-Spiel, dass das vielleicht mal kommen könnte, aber dann hätte ich, wie gesagt, halt Tillmann rausrotiert und nicht Raschel, also das waren dann defensiv auch vielleicht zu viele Änderungen mit einmal, da hat einfach die Abstimmung mehrfach nicht wirklich funktioniert, man hatte dann keinen Zugriff, das was man auch schon die ganze Saison über kennt, wenn es zu lange dauert, bis die Spieler am Mann sind. Und ja, dann, wie du schon gesagt hattest, das waren gerade für ein Heimspiel viel zu viele offensive Aktionen, die man da dem Gast gelassen hat, direkt am Anfang. Das ist halt immer schwierig, ob man das so sagt, aber es sollte so nicht sein in einem Heimspiel, wenn man da auch noch viel drauf oder Wert drauf legt, dass man vielleicht den ersten richtigen Sieg oder den ersten Sieg vor größerer Kulisse mit allen Leuten und mit vollen Emotionen und mit Stimmung auch noch schaffen möchte, dann war das wirklich viel zu wenig. Und ja, dann war das Gegentor eigentlich fast folgerichtig. Also man konnte ein bisschen drauf warten, was dann auch schade war eigentlich.
Ja, und schade war auch, wenn man nochmal die Szene anschaut, dieses Abwehrverhalten von Sebastian Griesbeck, ganz komisch. Ja. Er ist eigentlich an Thüram dran und wenn er den Schritt nach vorne macht, ist er auch vor ihm dran und dann lässt er ihn irgendwie einfach gehen und breitet beide Arme aus. Ich weiß nicht, ob er auf Abseits gespielt hat, aber er war ja eigentlich der letzte Mann hinten, das müsst ihr auch gesehen haben. Also weil man sieht, das war so ein leicht schräger Strich, wie wenn ein Kind versucht, einen geraden Strich zu malen. So standen die drei Innenverteidiger, ein bisschen leicht versetzt, ein paar Zentimeter, aber Griesbeck war ganz klar der letzte Mann und bleibt dann auf einmal einfach weg. Also entweder hat er Angst zu faulen, was er da genau gemacht hat, weiß ich nicht. Man konnte ihn nicht fragen nach dem Spiel, weil er ja sehr ungern öffentlich spricht, aber also ich habe nicht verstanden, was er da macht und dann war ja Thüram alleine vorm Tor. Und allgemein dieser Dreierangriff, Player, Thüram und Embolo, das war einfach zu gut fürs Kleber, das muss man auch dann einfach mal eingestehen. Und der macht den Ball halt dann auch einfach auch rein, also wenn man da Vergleiche zieht von Branimir Gota oder Jamie Leveling, die auch oft genug in solchen Positionen vorm Torwart sind und halt den Torwart anschießen und dann Thüram nutzt es halt einfach dann auch aus und haut ihn einfach rein. Ja, also ich finde, da hat man dann schon gesehen, man kann ja beim Kleber meist davon ausgehen, wenn sie es 0-1 kassieren, dann wird es zumindest oftmals kein Sieg mehr. Und spätestens dann zwei Minuten später, als dann Stefan Leiner zu Fall kam, da war dann, also wäre fast schon klar, mir war klar, dass da nochmal was passiert. Ich habe die Szene dann kurz nochmal auf der Pressetribüne, gibt's ja Fernseher, nochmal kurz angeschaut, dachte mir, das war doch eigentlich ein Foul. Und dann hat man ja genau jetzt dann auch gesehen, wenn man das Spiel nochmal anschaut, dass einfach der Schiri gewartet hatte bis zur nächsten Unterbrechung. Die kam ja dann so 40, 50 Sekunden später. Und dann hat er sich ja schon ans Ohr gefasst und dieser verhängnisvolle Griff ans Ohr hat ja schon bedeutet, dass es wahrscheinlich den Einsatz des uns von uns allen geliebten VAR gibt. Ich habe gehört, du wolltest nochmal einen Rant loswerden zum VAR.
Ja, also erstmal noch zu Griesbeck vielleicht, weil das wirklich auch auffällig war, dass er mehrfach zu weit hinten stand. Also wie gesagt, er war auch im Kopf einfach nicht auf der Höhe. Er hat auch, ich glaube, kaum Zweikämpfe gewonnen. Also das, was ihn so ikonisch macht, dass er vielleicht mal etwas unkonventionelle Zweikampfführung hat, aber die dann auch manchmal recht spektakulär gewinnt. Also er ist am Mann dran, er ist gut am Mann dran, aber eigentlich muss er wissen, dass er der letzte Mann ist und er versucht, auf Abseits zu spielen, aber viel zu spät. Also er rückt da raus, wo der Ball schon an seinem Gegner dran ist und er steht eigentlich gut genug, um wirklich mitzulaufen und mit seinen langen Beinen den Schuss zu blocken. Also er trifft die völlig falsche Entscheidung und er stand nicht nur einmal auch zu weit hinten. Ja, es war sehr, sehr schlecht.
Muss man aber doch dann sagen, er ist kein Innenverteidiger.
Naja, also okay, so viele schlechte Spiele als Innenverteidiger hat er jetzt auch noch nicht gehabt und ich denke, das kann auch, wenn er wirklich etwas schwerwiegenderen grippalen Infekt hatte, dann hat es schon auch ein paar Auswirkungen, also da reicht dann vielleicht nicht nur eine Vitaminspritze, die er da mal bekommen hat. Ja, das vielleicht, wenn jetzt die volle Trainingswoche nochmal hat und sich nochmal sammelt, dann wird es bestimmt auch wieder besser, aber das Spiel war einfach nichts, also das würde ich auch so stehen lassen, das war einfach schlecht von ihm. Und ja, dann die Elfmetersituation, also so wie es abgelaufen ist, darf es nicht ablaufen. Das sage ich einfach so, weil das kompletter Quatsch ist. Also ich meine, gut, der Schiedsrichter hatte eine relativ feste Meinung, also bei der Aktion, so ja, also wie gesagt, man kann das Foul pfeifen, so ist es nicht. Leiner läuft erst an vier Käfer vorbei, da ist es ganz sicher kein Foul, weil das ist, sonst ja, weiß ich auch nicht mehr, was dann passiert. Dann stoppt Tillman ihn, aber das ist auch wie so ganz, ganz komisch, also der Impact bzw. das Foul ist nicht wirklich schwerwiegend, weil also Tillman stellt das Bein raus, aber als Leiner dann kommt, dann ja, er stolpert so mit übers Bein, aber das Bein wird auch so zurückgezogen und es sieht jetzt nicht aus, dass es zurückgezogen wird wegen des harten Kontakts, sondern er will das schon auch noch zurückziehen. Aber wie gesagt, man kann faul pfeifen, gar kein Problem. aber ich kann nicht das Spiel, also beziehungsweise das Spiel muss weiterlaufen, das ist auch alles richtig, das läuft dann eine Minute weiter, was auch dann sehr interessant ist, wenn dann nach die Pause kommt. Aber dann kann es jetzt sein, dass Leute, dass jeder auf dem Rasen steht und ich weiß, was abgeht. Also man hat gewusst, dass der VAR kommt, aber dann frage ich mich, warum gibt's da keine wirkliche Entscheidung direkt? Also er darf ja nur eingreifen, wenn es kein Tor ist oder die Überprüfung darf nur stattfinden bei einer, also bei einer schwerwiegenden Fehlentscheidung, bei einer echten Fehlentscheidung, und das Spiel hat, wie gesagt, 50 Sekunden, 60 Sekunden weitergelaufen bis zum Aus, und bis dahin frage ich mich, was macht der VAR da? Also er muss ja dann die Szene locker 20 Mal gesehen haben oder 10, 15 Mal, das kann er ja spulen, wie er will, und keine Ahnung, Standbilder anschauen, was weiß ich, aber offensichtlich hat der VAR da auch noch keine klare Meinung gehabt, weil dann steht der Stieler dann erstmal auf dem Spielfeld und alle gucken sich blöd an, er hält sich ans Ohr und dann dauert es nochmal relativ lang, bis er auch rausgeht, um sich die Sache anzuschauen. Da frage ich mich natürlich, war dann die Fehlentscheidung so klar? Ich sehe es da ähnlich wie Rashid Azouzi nach dem Spiel. Wie gesagt, man kann ihn pfeifen, alles gut, aber so wie es abgelaufen ist, ist es einfach verkehrt. Also das kann nicht im Sinne des Erfinders sein, und so weiß ich nicht, dann war die Fehlentscheidung für mich nicht klar genug, und dann ist auch wieder fragwürdig, darf er überhaupt derart eingreifen, dann, wenn der Schiedsrichter offensichtlich eine relativ feste Meinung während des Spiels schon hatte.
Was auch seltsam war, dass Stefan Leiner ja erst sich heftig beschwert hat und dann ist aber ja weggejoggt und hat irgendwie mit den Armen gerudert. Das sah für mich aus, als würde er sagen, nee, war kein Foul. Ja. Wenn man aber nochmal die Szene im Fernsehen anschaut, dann sieht man immer, wie er Foul sagt. Also ganz komisch, also was dann diese Armbewegung von wegen nix war's, also die habe ich so interpretiert, was die dann bedeutet hat, weiß ich auch nicht. Und dann ist es halt einfach wieder ganz klar zu sehen, dass der VAR halt einfach nur eine Entscheidung und eine Einrichtung für den Fernsehzuschauer war, weil im Stadion kriegt man einfach nichts mit. Es ist schon klar, worum es geht, wenn man das dann zurückdenkt an die Szene und dass es da Ärger gab und dass die Gladbacher dann ja auch sehr vehement gleich reklamiert haben. Aber was ist daran so schwer, einfach auf die Anzeigetafel zu schreiben, VAR-Check, weil faul womöglich. Dann wüssten alle, was los ist.
Das ist dann aber wahrscheinlich eine Fürther-Sache. Also ich weiß nicht, von wo das kommt oder wer das einstellt, aber in Frankfurt ging das relativ schnell. Also auch bei so einer ganz kleinen VAR-Überprüfung, da hat es diesen Dong gegeben und da kam das sehr, sehr schnell, auch vielleicht zu schnell, weil da der Check schon wieder vorüber war, bis sie das angezeigt hatten, was passiert ist. Aber da weiß ich jetzt nicht, also das kann durchaus sein, weiß ich nicht, wer das wie einstellt und wer das dann freigibt, dass das angezeigt wird. Aber das wurde ja, glaube ich, gar nicht angezeigt. Also
nee, ich bilde mir auch ein, dass es in Fürth sehr selten angezeigt wird. Also ich kenne es auch aus anderen Staaten, dass ab und zu auf der Anzeigetafel dann eben steht, Check und dann Elfmeter oder kein Elfmeter oder Hand oder kein Hand, whatever, was eben die strittige Entscheidung war. Aber also man wusste es dann ja erst, als er halt rausläuft und dieses grauenhafte Viereck in die Luft malt und auf den Elfmeterpunkt zeigt, dann wusste man ja erst, dass es natürlich um die Situation vorher ging. Aber der Stadionzuschauer wird da ja irgendwie schon alleine gelassen. Und was ich halt auch witzig finde, ist, dass dann einfach die Borussia ein Tor schießt, aber quasi die eine Hälfte der Gästefans jubelt und die andere singt einfach nur scheiß DFB, obwohl ihre Mannschaft gerade ein Tor geschossen hat. Das fasst nochmal dieses ganze Phänomen VAR ganz gut zusammen. Auch diese Diskrepanz. Die einen jubeln eben übers Tor und die anderen denken sich, naja, eigentlich darf ich nicht jubeln, weil ich lehne ja dieses Instrumentarium ab, das meiner Mannschaft gerade ein Tor beschert hat. Naja, ich glaube, damit können wir den VAR zumachen. Es ist jedes Mal schlimm, aber es ist auch jedes Mal wieder bezeichnend zu sehen, dass man angeblich da ja nicht mehr über den Fußball diskutieren kann und wir können so herrlich noch viel mehr als vorher über den Fußball diskutieren. So würde man sagen, naja, hätte man einen Elfmeter geben können, aber war jetzt kein klares
Foul. Dann ist aber die Frage, was bringt mir der VAR?
Ja, genau.
Kann man auch so in den Raum stellen, wenn ich dann noch mehr diskutiere, weil ich über die Szene und den VAR diskutieren muss, jetzt ohne das Fass auch aufmachen zu wollen, was da unter der Woche noch passiert ist. In einem anderen Stadion gab es auch eine strittige Elfmeter-Szene. Ja, wenn man da weiß, wer da im Keller saß, gibt das auch ein schönes Bild. Aber ja,
nimm doch keine alle Ahnung. Hörerinnen und Hörer mit, wer saß denn im Keller?
Ja, wer saß denn da im Keller? Die gleiche Person, die auch bei uns auf dem Platz diesmal gepfiffen hat. Ja, ganz, ganz komisch. Er hat das letzte Mal seinen oder den zu betreuenden Schiedsrichter auflaufen lassen. Diesmal hat er selber eine klare Wahrnehmung gehabt und das hat dann ewig lang gedauert. Also wie gesagt, man kann das ja machen von mir aus, aber es darf nicht vom Foul bis zum Tor 4 Minuten vergehen. Das ist völliger Quatsch, weil dann kann es nicht so eine klare Fehlentscheidung gewesen sein.
Ja, das hatte ich jetzt auch in meinem Text nochmal geschrieben, weil tatsächlich das Foul war in der 20. und der Elfmeter wurde verwandelt in der 24. Minute. Das heißt einfach 4 Minuten, in denen ja einfach nichts passiert ist, außer ein langer Ball und dann der Ball irgendwann ins Aus und dann einfach nur dieser Check. Also das ist, naja, ich könnte mich so aufregen über diesen VAR, weil es einfach ein so nutzloses Instrumentarium ist, aber Ich glaube, wir machen einfach weiter. Oder können wir einfach auch aufhören, weil eigentlich war der Spieler nach diesem 0-2 entschieden.
Ja, theoretisch könnte man fast schon aufhören. Ich meine, so wirklich in der ersten Halbzeit gab es ja nur noch eine Chance. Also man hatte so ein paar halbe Chancen, aber dann war spätestens bei der Flanke dann die Chance auch vorbei. Man hat den Kopfball von Griesbeck, den muss er besser setzen. Da war er alleine, die Ecke kam gut.
Das können wir ja mal loben, dass mal eine Ecke gut kam und ein Vierter zum Kopfball kam. In den letzten Spielen gab es ja zumindest schon mal gar keine Ecken, dann konnte man die Ecken gar nicht gut setzen. Diesmal gab es zumindest 3, bilde ich mir ein. Ich glaube 3-5 war das Eckballverhältnis. Eine davon kam gut, die kann ja dann reichen für den Anschlusstreffer. Und wie Arti Hütter nach dem Spiel sagte, Greuther Fürth, wenn Greuther Fürth, das ist ja ungefähr 4-mal, sagt er in der Pressekonferenz, wenn Greuther Fürth den Anschlusstreffer macht, dann wird es nochmal sehr, sehr spannend. Aber dieses Greuther Fürth machte eben nicht den Anschlusstreffer. Und dadurch wird es dann eben auch nicht mehr spannend, weder in der ersten Halbzeit noch in der zweiten Halbzeit. Und der Disclaimer dann doch, wie Stefan Deitl hinterher auch sagte, aktiver war, besser in die Zweikämpfe auch kam, deswegen auch mehr Ballgewinne hatte, gut nach vorne teilweise gespielt hat. Aber dann kam halt, es war witzig, dass Stefan Neidl auch sagte, naja, kamen mir die Flanken nicht gut. Naja, okay, doch, die Flanken kamen gut, aber das Belaufen des ersten Pfostens war nicht gut. Also, es gab einige schlechte Hereingaben, es gab aber auch einige, die gar nicht so schlecht waren. Und dann war da aber einfach halt, wie so oft beim Klettball, das hatten wir auch schon oft besprochen, einfach niemand. Also Jan Sommer konnte so oft einfach aus seinem Tor zwei Schritte rausmachen, sich fallen lassen und den Ball einfach nehmen. Also so, Dankeschön, darf ich das Spiel wieder aufbauen. Das ist dann schon krass und da merken halt auch einfach, dass auch dieser typische Strafraumstürmer, den doch viele Vereine haben, einfach fehlt. Also da ist halt einfach nie jemand und wenn Branimir Gosa den Ball im Mittelfeld holt und Jamie Leveling die Hereingabe spielt, dann ist halt da einfach niemand mehr in der Mitte. In der zweiten Liga stand ja dann eben Sebastian Ernst oder Paul Seguin vielleicht noch, aber diesmal steht da halt einfach niemand. Das ist ein großes Problem. Wir können jetzt ja dann am Ende sagen, es waren 3 Spiele jetzt ohne Tor mittlerweile, plus dann noch ein paar Minuten aus dem Leipzig-Spiel auch. Also das ist dann schon sehr bezeichnend und es war jetzt ja auch nie die riesige, große Gefahr für das Tor von Jan Sommer. Also auf den offiziellen Bundesliga-Statistiken sind 10 Torschüsse verzeichnet, davon aber nur einer aufs Tor. Und das müsste dann der von Jamie Leveling so in der 75. gewesen sein.
Der Linksschuss, wo er rein einen Robben-Move macht und dann aber leider der linke Fuß sein schwacher Fuß ist.
Ja, und der dann auch gar nicht so gefährlich war für Jan Sommer.
Aber also eine gefährliche Aktion und die darf er vielleicht auch machen, weil er viel Platz hat und der Winkel eigentlich gut ist und der Ball gut läuft, war von Rigotta noch, den er aber leider verzieht. Also den darf er schon auch reinmachen.
Also und dann aufs Tor bringen. Also das
ist also, ja, aber dann, wenn er ihn aufs Tor bringt, dann ist er aber auch drin, weil die lange Ecke war so frei und Sommer hat ja auch gar nicht mehr reagiert. Also wenn er den aufs Tor bringt, ist er auch drin. Ich denke, da kann man sich auch relativ einig sein, wenn er den auf die lange Ecke bringt, da macht der Torhüter nichts mehr. Also der Winkel war, wie gesagt, es war eigentlich alles relativ optimal. Der Ball lief gut, der Platz war da. Und ja, Rigotta hat leider jetzt schon relativ lang kein Tor mehr geschossen. Und das merkt bei ihm auch immer mehr an.
Müssen wir dann über den Kapitän sprechen, von dem wir noch vor ein paar Wochen geschwärmt haben. Ich habe mich hinreißen lassen, ihn Branimir Gotha zu nennen und schäme mich jetzt ein bisschen dafür, weil die letzten Wochen sind leider tatsächlich, also er hat halt immer wieder diese Spiele, in denen es sehr gut läuft, in denen er auch vorangeht und wenn es dann läuft, dann sieht man auch, dass er ein überdurchschnittlicher Spieler ist für das Kleeblatt. Aber jetzt momentan sieht man schon wieder, finde ich, wie in der Hinrunde auch, dass diese Gesamtsituation, diese ständigen Niederlagen, das Nicht-Gewinnen, dann auch dass er eben lang nicht trifft, dass das schon an ihm nagt. Also man kann ihm ja nie vorwerfen, dass er nicht voll engagiert ist. Er geht weite Wege, er grätscht, aber er ist einfach auch sehr unglücklich. In einigen Situationen, die jetzt auch nochmal aufgefallen sind, beim Nachschauen des Spiels im Stadion geht es ja immer relativ schnell, aber hat er oftmals auch gegen Kone zum Beispiel einfach den Ball verloren und foult ihn dann halt und dann beschwert er sich, dass er foult. Also er gibt immer diese typische Bewegung, wie er sich so nach hinten lehnt mit dem quasi so mit dem Rücken nach hinten und sich einfach beschwert mit beiden Armen. Aber es war irgendwie keine Situation dabei, wo ich sagen würde, der Schiedsrichter hätte falsch entschieden. Also entweder er hat halt gefoult oder er wurde einfach nicht gefoult und wollte aber einen Foul haben. Also das finde ich auch schlimm, dass er dann irgendwie gefühlt von 90 Minuten Fußball 6-7 Minuten sich beim Schiedsrichter beschwert. Also er ist der Kapitän, klar, aber meist hat es mit ihm zu tun und nicht mit einem schlechten Schiedsrichter, auch wenn Tobias Stieler vielleicht der Inbegriff dessen ist.
Ja, ich weiß nicht, also es ist einfach, die Gesamtsituation ist halt mittlerweile wieder sehr, sehr unglücklich. Wie gesagt, wenn dann vielleicht auch egal von wem einfach mal das Tor fällt und auch das Tor dann mit den Leuten wieder, weil ich fand, die Stimmung war fürs Spiel okay, also war jetzt nicht sehr schlecht, gerade wenn man es mit den Gladbachern vergleicht. Also da hätte ich schon noch ein bisschen mehr noch erwartet, auch mit einem 2-0. Und die wollen sich vielleicht auch wegen aufs Derby einstimmen, aber die hatten ja ein paar Zwischenhochs, aber ich fand es jetzt nicht so krass. Also da kam auch schon in der zweiten Liga von Gästekurven mehr, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das, was wir der Woche zuvor hatten, so der Heimtorjubel, was dann passiert, was interessant gewesen wäre, so kann man da in dieser Woche dann auch wieder drüber reden. Es wäre immer interessant gewesen, was passiert, wenn da mal irgendeiner irgendwie da reinrutscht. Wie gesagt, vielleicht der Rekordschuss, der da bei ihm nochmal Kräfte freisetzt, weil er kann ja den Unterschied machen. Aber momentan ist es für ihn auch super, super schwierig. Aber man muss halt auch sagen, es ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie verdrängt werden könnte. Also fällt mir jetzt erstmal keiner ein, der da sonst im Sturm starten würde.
Mir auch nicht. Also einer womöglich könnte starten, wenn er etwas fitter wäre. Aber
ja, aber
Jessic Nankam wird nicht reichen für 90 Minuten. Wobei man ja sagen muss, das war einer dieser wenigen Lichtblicke, dann würde ich schon sagen. Also ich war überrascht, als ich dann hatte einen ganz guten Blick von oben auf die Ersatzbank nach unten. Und als dann er so nach, also ich glaube 64, 65 Minuten kam er zur Bank, hat sich umgezogen, er kam dann glaube ich in der 66. rein. Also ich fand erstaunlich früh dafür, dass er ja eigentlich, dass es so vor ein paar Wochen noch hieß, Stefan Leitl auch in Regensburg sagte, naja, wir werden die beiden schon nochmal sehen, also Jung und Nankam, und dann, dass er halt also 25 Minuten oder länger sogar spielt, fand ich dann schon krass. Aber ich finde, man hat in jeder kleinen Szene gesehen, was er den Kleber hätte geben können in dieser Saison, wenn er fit gewesen wäre. Denn, also dieser Kopfball war jetzt nicht perfekt, aber es war halt auch sein erster Kopfball nach, wie er selbst sagte, 273 Tagen Pause. Also er hat sich am 10. Juli 2021 verletzt. Und auch er war irgendwie unbequem, hat die Gegner beschäftigt, auch Christoph Kramer, glaube ich, war es, der einmal vor ihm noch gerade so geklärt hat, oder was, Kramer oder Elvedi, aber auch da gut den Körper reingebracht. Er wirkte auch, fand ich, sehr gut irgendwie austrainiert, also Stefan Neidl sagt, er sei noch nicht so bei 100%, klar, aber er wirkte schon relativ fit und austrainiert, also so ein unbequemer Stürmer vorne drin, auch dann, um mal vielleicht mal Leveling oder Ragota in diesen Phasen, in denen sie eben nicht so gut waren, mal eine Pause zu geben, wäre schon wichtig gewesen. Also ich finde, er hat in diesem Spiel alles bestätigt, was man auch gesehen hatte bei dem Testspiel gegen die Bayern Amateure.
Ich wollte es gerade noch ansprechen, ja, das hat mich sehr, sehr stark an dieses Spiel im Sommer erinnert, wo auch, ich meine, es waren nicht sehr viele Leute da, aber den meisten Szeneapplaus geerntet hat, in der, ich glaube, er hat die erste Halbzeit gespielt.
Ja, genau.
Damals, genau, ja. Da hat er wirklich schon viele, viele, natürlich hat es kein Tor geschossen, aber er hatte sehr, sehr viele gute Ansätze, die hat man wirklich, also die hat man gesehen, das braucht man jetzt auch. Also man übertreibt jetzt nicht, wenn man das so sagt, das ist zwar schon länger her, aber da kann ich mich noch recht gut dran erinnern.
Ja, das war am Tag vor seiner Verletzung, am 9.
Ja, ja, genau. Man, die Ansätze hat man gesehen, man hat sich auch wirklich so drüber gefreut, so jemanden zu haben, so ja, mit bisschen, wenn der mehr Spielzeit hat und da kann schon was kommen. Ich denke, das sieht man jetzt wieder. Wie gesagt, war sehr überraschend. Also ich habe mir auch gedacht, 25 Minuten, dass er kriegt. Also das war, glaube ich, schon auch ein bisschen Risiko, dass Leitl dann eingegangen ist, dass er dann auch gehen wollte, um irgendwie nochmal den Anschluss zu machen. Aber ja, also er hat es wirklich sehr gut gemacht für seine Verhältnisse, dafür, dass es so lange aus war. War ein sehr belebendes Moment.
Ich finde auch, er wirkt immer, auf den ersten Blick fand ich ein bisschen schüchtern, aber er ist irgendwie auch ein sehr reflektierter Mensch. Also er ist ja auch gerade erst 21. Das vergisst man immer ein bisschen. Also er hat ja bei der Hertha schon ein Tor gegen die Bayern geschossen und war so schon ein bisschen Publikumsliebling, der Berliner Junge. Und dann nach dem Spiel war er auch in der Mixed Zone. Und dann hat er eben so relativ, ich fand im ersten Moment strange gesagt, sein Leben ist ruhiger geworden, seit er in Fürth ist. Und ich glaube, er hat dann auch gesagt, das ist so ungefähr, dass es ihm gut tut, in Fürth zu spielen. Weil in Berlin halt sehr viel um ihn rum war. Also er ist halt der Berliner Junge, hat er halt irgendwie dann sehr viele Freunde, vielleicht auch nicht immer die richtigen Freunde, wenn man Profifußballer ist und dann vielleicht mal in Dinge hineingezogen wird. Also muss ja nur irgendwie jeden Abend Party oder Shisha-Bar sein. Und da hat er gesagt, es war sehr viel los um ihn herum in Berlin und in Fürth kann er sich auf sich selbst und auf den Fußball konzentrieren. Und dann fand ich eine krasse Aussage, dass er gesagt hat, das hat ihm sehr geholfen, sich weiterzuentwickeln und auch professioneller zu werden. Also er hat von sich selbst auch gesagt, dass er vielleicht nicht immer professionell agiert hat in der Vergangenheit und dass er jetzt auch fitter sei, weil er in Berlin oftmals früh platt gewesen sei. Das waren schon irgendwie so klare Aussagen. Hab mich gefreut, dass es auch Spieler gibt, die sowas klar mal benennen. Und das hatte mir auch ein bisschen die Hoffnung geweckt, dass er vielleicht auch über den Sommer hinaus in Fürth spielt, weil er eben gesagt hat, dass er sich hier gut entwickelt hat, dass er offenbar die Ruhe genießt, die er hier hat. Er ist natürlich sehr weit weg von seinen Freunden, aber ich glaube, für den Fußballer Jessic Nankam wäre so ein weiteres Jahr in Fürth in prägender Rolle vorne, auch wenn man bedenkt, wer womöglich gehen wird im Sommer, schon sehr, sehr gut. Aber natürlich, wenn die Hertha absteigt, dann wird sie denke ich mal, ihn auch brauchen in der zweiten Liga.
Also, es gab ja mal einen Artikel, wo es hieß, dass man nicht mehr wirklich mit Gangkamp plant. Ich meine, natürlich auch, es ist schwierig nach dieser langen Verletzungszeit. Aber ich denke, ja, also für ihn wäre es auf jeden Fall das Beste, da das mindestens ein Jahr, je nachdem, wie es läuft, ein, zwei Jahre, er ist ja noch sehr jung, wie gesagt, in Fürth mitzunehmen, dass halt auch dieses eine Jahr einfach nicht verloren geht. Jetzt kennt er, wie gesagt, er kennt sich jetzt ein bisschen aus, er kennt die Mannschaft, er kennt, ja gut, das ist jetzt die Frage, wie viel das noch ausmacht im den Trainerstab. Er kennt die Abläufe, er weiß jetzt mittlerweile, was er am Standort hat. Offensichtlich kann er das auch sehr gut reflektieren, wie du das jetzt geschildert hast. Und ja, er ist auch einer von denen, bei dem man dann sagt, für ihn, denke ich, wäre es schon das Beste, noch mindestens ein Jahr in Fürth mitzunehmen für seine Entwicklung.
Was ich in Zukunft mache, ist mir gerade noch nicht so bewusst. Ich weiß es nicht, sagt er nach dem Spiel. Ich glaube, das nehme ich ihm auch ab. Also das ist wahrscheinlich, wartet Hertha noch ein bisschen ab. Nach dem Spielfang wartet wahrscheinlich ab, was Hertha macht. Und natürlich, also die Fürther haben ja die Kaufoption. Ich weiß nicht, wie hoch die ist, was die mit der Ligenzugehörigkeit beider Vereine womöglich zu tun hat. Darauf würde Rashid Assoussi auch noch setzen. Aber ich nehme an, dass es zumindest eine Option ist, weil bevor er zum KV-Kortrick in die belgische Liga wechselt, wie kolportiert wurde, kann er, denke ich, auch in Fürth in der zweiten Liga spielen, weil da ist er immer noch mehr im Fokus anderer Vereine, wenn er womöglich wieder Bundesliga spielen will. Oder er könnte mit Fürth ja sogar aufsteigen, das kann man ja auch oftmals schnell vergessen. Also man sieht, was er kann. Leitl hat es ja auch gesagt, man hat in all diesen Situationen jetzt gesehen, dass er ein sehr guter Fußballer ist. Und natürlich ist es oftmals dann der Konjunktiv, aber man hätte natürlich gern gesehen, dass er in dieser Saison dauerhaft eine Option gewesen wäre. Ich denke, er hätte dann doch ein paar mehr Tore geschossen. Und dann wäre nicht, ich glaube, der drittbeste Torschütze in Fürth ist ja immer noch Jeremy Dudziak mit 2 Toren. Ich denke, den hätte er wahrscheinlich eingeholt.
Und 3 Alu-Treffern oder wie viel auch immer bei Dudziak darum gekommen sind.
Kommt noch dazu.
Er ist so lange verletzt schon wieder. Naja.
Ja, er soll ja nach dem Wochenende zumindest ins Mannschaftstraining wieder einsteigen. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil so auf der 10 nochmal einen anderen Impuls zu setzen, auch einen spielerischen Impuls und auch jemand, der vielleicht abschlussstärker ist. Also Stefan Leitl hat nach dem Spiel ja gesagt, Julian Green habe ein sehr gutes Spiel gemacht. Hab mich ein bisschen überrascht, dich ja offenbar auch, wie ich dir das geschildert hatte dann. Also ich fand, es war ein besseres Spiel von Julian Green, als er schon teilweise abgeliefert hat. Leitl hat ihn ja gelobt für diese Momente so zwischen den Linien, Ballvortrag nach vorne, hat sich gut aus Situationen gelöst, ja, aber er ist halt der Zehner und er bringt dann einfach keinen Abschluss aufs Tor jedes Mal. Und wenn man sich die Szenen nochmal anschaut, also dieser erste Schuss von ihm, da läuft er einfach auf den 16er zu, ganz zentral und schießt einfach 3 Meter daneben. Also das, wenn man sieht, wie Julian Green abschließen kann, wie er es auch in der Vorbereitung teilweise gemacht hat, also im Trainingslager, im Testspiel hat er einfach einmal 3 Tore geschossen. Das ist quasi kaum vorstellbar, wenn man diese Abschlüsse jetzt sieht. Sein zweiter Abschluss ging dann auch weit drüber. Der Freistoß war eigentlich auch, dachte sich an Sommer, brauche ich gar keine Mauer stellen, weil er ging ja nicht mal aufs Tor. Also das ist dann wirklich, ich habe geschrieben, durchwachsenes Spiel und ich glaube, so zwischen durchwachsen und sehr gut ist wahrscheinlich dann die Leistung auch anzusiedeln von Julian Green.
Ja, irgendwo dazwischen wird es sein. Also dieses Aufdrehen, das kann er relativ gut, dass er da den Ball vielleicht kurz verzögert, bisschen verschleppt und dann den schnellen Antritt. Also er kommt dann, kam auch in Gladbach, glaube ich, an ein, zwei Leuten damit wirklich mal ganz gut vorbei. Aber ansonsten, wie gesagt, ja, Torgefahr, die ist ihm leider mittlerweile komplett abhanden gekommen, auch wenn er diesen freien Schuss auch hatte in der ersten Halbzeit. Wie gesagt, da lief der Ball ja auch gut und er hatte Zeit und er hatte Platz und viel zu hoch angesetzt und ja, er wartet bestimmt auch auf den Abstieg, so traurig, wie sie das anhört.
Ja, machen wir das nicht alle jetzt mittlerweile, man hört ja diese gewisse Sentimentalität und dieses eher weniger positive Gefühl, das hatten wir vor ein paar Wochen noch, aber mittlerweile ist schon die Realität eine ziemlich traurige, muss man schon sagen, entführt. Also es war schön, dass der Rundhof mal wieder voll war, es war schön, dass mal wieder ein bisschen mehr Atmosphäre war, ich fand es auch tatsächlich für diesen Spielverlauf gar nicht schlecht von der Atmosphäre, also natürlich kam außerhalb von Zentrum der Nordtribüne wieder sehr wenig. Aber das ist jetzt auch nichts Neues in Fürth, aber ich fand, das war trotzdem ganz nette Atmosphäre. Es hat dem Klippel einiges an Geld gebracht, diese 14.000 Zuschauer. Das ist auch nicht ganz schlecht. Ich denke, damit könnten wir das Spiel zumachen, außer du willst nochmal über die Wechsel in der Schlussphase sprechen. Du hast mir ja während des Spiels dann noch geschrieben, dass du sehr überrascht warst über manchen Wechsel.
Ja, also, keine Ahnung, die Art und Weise, sondern einfach alle Stürmer aufs Feld zu hauen und auch egal wo, ich meine, gut, das war halt der Verzweiflungsmove schlechthin, aber dann Afimiko Pululu als linken Verteidiger oder linken Schienenspieler, das war mir dann, wie gesagt, einfach zu viel, gerade weil Jethro Willems noch auf der Bank saß und der es eigentlich auch offensiv nicht schlecht gemacht hat gegen Frankfurt. Wie gesagt, weiß man nicht, was da wieder falsch gelaufen ist, aber
das ist auch sehr seltsam. Ja,
das war dann bezeichnet auch mit dem letzten Schuss.
Ich hatte Stefan Leitl auch gefragt danach, weil ja, ich hatte auch explizit den Namen Jethro Willems genannt in der Frage in der PK, aber er hat ihn einfach ignoriert. Also das ist halt das Problem mit diesen digitalen Pressekonferenzen, die es ja immer noch gibt, dass man auch nicht nochmal nachhaken kann, weil man nicht irgendwie so mitten reinquatschen will in so einen Teams-Call. Aber also offenbar war es keine Option, dann Jethro Willems offensiv zu bringen, weil Leitl sagte, er wollte das Offensivste, was ihm zur Verfügung steht, bringen und hat dann Polulu eingewechselt, aber ich würde jetzt mal so weit gehen zu sagen, die Flanke, die Polulu da so Richtung kein Fan ohne Job oder was steht da mittlerweile links hinten auf dieser Tafel, also in Richtung dieser Werbetafel geschlagen hat.
Das ist Salhofmann-Werbetafel, ja.
Ich glaube, die hätte Jethro Willems zumindest besser angebracht.
Bezeichnend war das für das Spiel. Im Endeffekt war es ein guter Schlusspunkt für dieses Heimspiel. Also ich habe erst gedacht, und das habe ich auch zu meinem Nebenmann gesagt, dass Polulu Rechtsfuß ist. Und das war ja, das so aussah, als wäre es mit einem schlechten Fuß gewesen, aber dann habe ich nochmal nachgeschaut.
Ja, das war der gute.
Ja, es war leider der starke Fuß und dann war das schon, naja, ich möchte gar nicht weiter drüber reden, weil er hat sich nicht mal selber drüber aufgeregt, das fand ich auch so interessant, dass er nicht mal so sich selber überlegt, okay, was war denn das jetzt gerade, sondern er hat es einfach so hingenommen und hat sich umgedreht und es ging einfach weiter, ich meine, naja.
Ja, wir warten noch auf die Schnelligkeit von Afemiko Polulu.
Ja, auf die versprochene Schnelligkeit.
Ja, vielleicht kommt sie ja über den Sommer. Ich werde es aufmerksam verfolgen, ich denke. Aber damit können wir das Spiel wirklich zumachen. Es war ja so eine der letzten Situationen, aber es war schon krass zu sehen, dass mit 5 Stürmern auf dem Platz einfach keinerlei Torgefahr mehr entstand. Also es entstand mehr Torgefahr, als noch nicht so viele Stürmer auf dem Platz waren. Kann man wirklich auch erklären. Damit, dass ja dann auch die Formation noch eine andere war und die Spieler auf ihren gewohnten Positionen gespielt haben. Aber auch Dixon Abiyama, der dann da am Ende im Sturm gespielt hat, ich erinnere mich an einmal hat er den Ball bekommen an den Fuß und dann ist ihm einfach vom Fuß ins Ausgeprallt. Also das war dann auch, ja, das war dann die Situation, die dieses Spiel auch ganz gut zusammengefasst hat. Oder diese beiden, Polulus Flanke und Abiyama, den Ball ins Aus. Ja, naja, ich denke, wir machen damit das Spiel zu. Und Dixon Abiyama hat nicht bei der U23 gespielt und trotzdem hat die U23 gegen den SC Eltersdorf, Lieblingsmannschaft aller Sky-Kommentatoren in der letzten Saison, 2-1 gewonnen, da kann man natürlich auch mal sagen, auch ohne Profi-Unterstützung. Stefan Leitl sagte ja, die U23 müsse auch, oder man könne erwarten, dass eine Bundesliga-Reserve, wie er es nannte, besser Fußball spielt, auch ohne Profi-Unterstützung. Das hat sie ja zumindest im Ergebnis nach getan, hat gewonnen gegen Eltersdorf und hat jetzt zumindest mal wieder Chancen oder alle Chancen, hat sie in der eigenen Hand noch, vielleicht über den Umweg Relegation in der Regionalliga zu bleiben.
Das ist doch schön, ja.
Schön, dass Marvin Weiß 2 Tore gemacht hat auch, ja. Und wenn man sich den Spielplan anschaut, der U23, dann kommen da auch noch Heimspiele, unter anderem gegen Memmingen demnächst, ich glaube gegen Heimstetten spielen sie noch zu Hause, sie spielen noch gegen Schalding-Heining, die hinter ihnen in der Tabelle sind, also da kann man wirklich sagen, sie haben es in der eigenen Hand drin zu bleiben und wenn sie es dann nicht schaffen, dann ja, dann haben sie es auch nicht verdient, in der Liga zu bleiben. Ich bin ein bisschen gespannt, sie spielen demnächst auch noch gegen die Bayern-Amateure. Wenn wir jetzt an Jessica Nankam denken, die Bayern-Amateure haben ja sogar der Kleeblatt-Profi-Mannschaft wehgetan, da bin ich sehr gespannt, wie die U23 des Kleeblatts, naja, wie sie ihr wehtun oder ob sie ihr wehtun. Naja, das wird die Zukunft weisen. Ich habe hier noch einen Punkt auf meiner Liste stehen und das sind 2 Worte, Stefan Leitl. Willst du noch über Stefan Leitl sprechen?
Ich denke, wir können es versuchen, aber wir werden wahrscheinlich nicht zu einem echten Ergebnis kommen.
Versuchen also, wir es.
Wir versuchen es mal. Es ist ja wirklich sehr, sehr interessant, was da gerade abgeht. Also ich denke, jeder hat mittlerweile die Berichte mitbekommen mit dieser Ausstiegsklausel und dem angeblichen Feststehen seines Abgangs. Ja, ich denke, das wurde dann recht schnell vom Verein dementiert, dann hast du ja auch nochmal ihn angesprochen unter der Woche und nachgefragt. Da hat sich dann wieder, naja, was heißt, ich sag mal aus vierter Sicht oder aus Sicht eines Menschen, der Stefan Leitl gerne länger hier sehen würde, hat sich das dann schon wieder etwas besser gelesen, besser angehört. Aber also spätestens dann seit der PK vorm Spiel und auch dem ganz, ganz kurzen Interview vorm Spiel, muss ich sagen, ist da meine Hoffnung wieder ein wenig geschwunden, weil er einfach wieder mehrfach betont hat, dass man
in alle Richtungen.
Ja, das ist ja okay. Also man muss ja auch sagen, aus persönlicher Sicht ist es ja nicht verkehrt, wenn er sich halt umschaut und wenn er guckt oder auch wenn er gehen würde, das ist ja gut so. Oder was
ist
heißt
gut so, wenn er geht? Ja, hallo.
Nein, es ist gut so, oder es ist bist verständlich.
Bist du ein Schreiber in Facebook-Kommentarspalten?
Es ist gut oder es ist legitim, wenn er für sich seine Optionen mal auslotet. Also wenn er schaut, was geht nicht. Das habe ich gemeint. So, das darf er ja machen. Und aber aus Sicht jetzt von jemandem, der ihn gerne behalten würde, sieht es mittlerweile, finde ich, immer schwieriger aus, weil er halt eben betont, dass es noch nicht zu vermelden gibt, aber dass, wenn es da was gibt, dass man es dann auch sagen wird, und das schiebt er halt jedes Mal hinten ran noch. Also das finde ich schon sehr auffällig, auch gerade bei einer Person, davon ausgehen kann, dass sie sich sehr, sehr genau überlegt, was sie sagt und was sie nicht sagt und ob sie nochmal was nachschiebt oder nicht. Ja, da finde ich, muss man vielleicht auch sich als Fan ja etwas drauf einstellen, dass es vielleicht nicht mehr weitergeht mit Stefan Leitl.
Ja, also der Kicker hat ja zuletzt geschrieben, diese Ausstiegsklausel müsse bis zum 30. April gezogen werden. Jetzt kann man davon ausgehen, dass das Clippert bis zum 30. April wahrscheinlich abgestiegen sein wird. Also wenn ich richtig gerechnet habe, können sie da tatsächlich schon absteigen in Hoffenheim. Weil in Bielefeld und Stuttgart punkten, dann wären es ja mehr als 12 Punkte Rückstand auf die beiden. Wobei Bielefeld gegen die Bayern spielt. Also naja, ob sie da so viel punkten, weiß ich nicht bei der momentanen Form. Aber zumindest wenn der Abstieg irgendwann feststeht, kann ja auch sein, dass dann quasi die ganze Spannung raus ist und man dann halt einfach so in der Woche vor dem Leverkusen-Spiel nochmal einen richtigen Downer bringt. Dann sagt Stefan Leitl übrigens, mit den Verein nach der Saison verlassen und Peter Roman übernimmt die Profis oder wer auch immer. Ja, das wird sehr spannend. Nicht. Das wird sehr spannend auf jeden Fall. Also ich denke, wir haben auch trotz dieser sportlich aussichtslosen Situation noch genug zu besprechen, nehme ich an, in den nächsten Wochen. Das wird sich ziehen. Stefan Leitl wurde ja gefragt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit sei, dass er in der kommenden Saison Trainer sei. Und dann sagte er nur, es geht nicht um Wahrscheinlichkeiten. Ja, fand ich auch sehr bezeichnend, die Aussage. Und ja, ich würde mich freuen, wenn da irgendwann Klarheit herrscht. Also offenbar ist die Entscheidung ja gefallen, sonst wird es nicht so ein Rumgeeier geben. Und dann wäre es auch gut, wenn da irgendwann Klarheit herrscht, weil das natürlich dann auch so ein Thema ist, das immer wieder auf der Mannschaft lastet. Also die kriegt das ja auch mit und ich nehme an, dass auch Spieler das mitbekommen. Das wird auch für einige Spieler vielleicht für ihre Zukunftsplanung eine Rolle spielen. Also sollte Stefan Leitl gehen, ist es gut möglich, dass er auch Max Christiansen zum Beispiel mitnimmt, der ja doch gut performt hat und der ausgewiesene Lieblingsspieler von Stefan Leitl ist, vielleicht neben Julian Green auch, den er auch in Ingolstadt schon kannte. Also das wird auch auf die Mannschaft der Zukunft Auswirkungen haben, nicht nur auf den Trainerposten. Und auch für Neuzugänge stelle ich es mir schwierig vor zu sagen, ich wechsle zu einem Verein, bei dem ich nicht weiß, ob und welcher Trainer da an der Seitenlinie steht. Also ich denke, es wird weitergehen. Das ist die Antwort, es wird immer weitergehen in irgendeiner Form. Die Frage ist nur, wie es weitergeht. Und ja, offenbar wird es dann doch ein größerer Umbruch nach dem Abstieg. Und auch wenn Stefan Leitl natürlich betont, die Mannschaft sei ja noch nicht abgestiegen. Und auch Jessica Nankam sagte, sie haben ja noch den Abstiegskampf und da haben sie noch einige Aufgaben zu erledigen. Aber ich muss dann immer schmunzeln und mir das Lachen verkneifen bei solchen Aussagen, weil also es zweifelt ja tatsächlich niemand mehr daran, dass es ja so kommen wird.
Aufgaben hat man aber durchaus noch zu erledigen. Also auch wenn es nicht um Abstieg geht, aber es gibt noch einen Auswärtssieg, den man vielleicht einfahren möchte.
Glaubst du an den noch? Also
ja, in Augsburg, da wirst du dann, kommen dann 3000 Leute mit nach Augsburg und dann, ja, spielt man die mal her, wenn dann der Druck vielleicht etwas weg ist. Gibt ja dann auch immer meistens so zwei Extreme, also entweder fallen Mannschaften auseinander, aber oft ist es auch so, ich glaube, das war auch in der ersten Abstiegssaison so, dass man dann, ja, dass dann ein bisschen das endgültige Damoklesschwert dann mal weg ist und dass man dann vielleicht nochmal befreit aufspielen kann, dass man dann auswärts nochmal ein besseres Spiel zeigt und dann die Augsburger wegen herspielt. Und der Heimsieg vor den Fans ist ja, also ein echter, ich sag einfach mal ein echter Heimsieg in der Bundesliga, der ist einem immer noch verwehrt geblieben. Diese Aufgabe, die gibt's auch noch, auf jeden Fall.
Als großer, bekannter Optimist, ja auch aus diesem Podcast bekannt, Grüße an der Stelle an all die Menschen, die mich immer noch darauf ansprechen, würde ich sagen, du wirst keinen Sieg mehr sehen.
Ich schon. Ich sag, ich hab immer noch die Hoffnung, es ist, also ich sag mal, wahrscheinlich bis zum Dortmund-Spiel wird alles geklärt sein. Ich denke, da können wir uns drauf einigen. Also der Abstieg wird geklärt sein, da wird es keine Themen mehr geben und da würde ich mir einfach wünschen, dass man da nochmal so eine Pokalatmosphäre schafft, dass wenn es dann hoffentlich, man muss ja mittlerweile leider hoffen, dass gegen Dortmund dann das erste oder einzige Spiel vor ausverkauftem Haus geben wird, man darf gar nicht dran denken, aber dass man da eine Pokalatmosphäre schafft, dass es vielleicht mal möglich ist, dass man, also auch wenn es dann die Losaktion noch gibt und vielleicht noch andere Aktionen vor dem Spiel, dass man die Nordtribüne schon mal voll bekommt, noch während des Aufwärmens während des Warmschießens, dass man da nochmal 2-3 Lieder vielleicht der Mannschaft entgegenträgt, dass man da einfach so eine David gegen Goliath-Situation schafft, man die Leute da ordentlich in die Kabine verabschiedet, dass die schon wissen, worum es nochmal geht, dass sie ordentlich mit Power rauskommen und dass man da sich nochmal auch von allen Seiten ordentlich von der Bundesliga verabschiedet, das wird mich freuen.
Du hast jetzt einfach hier so die Losaktion angesprochen. Ich weiß, worum es geht, aber wahrscheinlich nicht alle Hörerinnen und Hörer, deswegen vielleicht kannst du es nochmal kurz erklären.
Die darfst du gerne erklären.
Ich darf dir erklären.
Du darfst dir erklären.
Es geht darum, dass die Fürther Fanszene oder die aktive Fanszene Lose verkaufen wird bei den kommenden beiden Heimspielen. Es geht um die Aktion Heimspiel von Horridos, um Dauerkarten für die kommende Saison für verschiedene soziale Einrichtungen in der Stadt zu kaufen und damit auch Menschen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, sich eine Dauerkarte zu besorgen oder die auch im Falle von, ich glaube, die Dambacher Werkstätten müssen auch dabei sein, im Falle der Behinderten womöglich nicht die Möglichkeit haben, alleine in den Rundhof zu gehen, dass sie halt auch immer auch Dauerkarten bekommen für diese Einrichtungen, um Spiele des Kleeblatts zu sehen, die vielleicht auch in der kommenden Saison dann wieder mit besseren Ergebnissen enden als die meisten Spiele in dieser Saison. Deswegen Werbung an dieser Stelle. Es gibt ja verschiedene Gewinne, habe ich gelesen. Also unter anderem, glaube ich, ein Matchworn-Trikot. Ich weiß gar nicht, von wem.
Ja.
Verschiedene Gutscheine.
Matchworn-Handschuhe. Ja. Ein Treufürth-T-Shirt, eine Dauerkarte, ein Bundesliga-Matchball.
Matchworn-Trikots lässt mich schon wieder zu diesen Plakaten kommen, aber ich glaube, das sparen wir lieber.
Aber die wurden anders anders beschafft. Oder das Matchworn-Trikot wurde, glaube ich, anders beschafft. Das wurde nicht mit einem Plakat erbettelt.
Vielleicht gibt es gegen Dortmund ein großes Plakat. Linde, gib mir dein Trikot, ich brauche es für die Aktion Heimspiel für den Busverkauf.
Nee, aber wie gesagt, vielleicht können viele Leute einfach ein bisschen früher kommen. Ich weiß nicht, was dann die aktive Fanszene noch geplant hat. Vielleicht kann man das, keine Ahnung, nochmal gegen, also ist ja nur ein persönlicher Wunsch. Ich fände es schön. Ich glaube, beim Pokalspiel gegen Dortmund war es ähnlich, dass man die Mannschaft da nochmal verabschiedet hat, beim Aufwärmen schon. Bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, es müsste so gewesen sein, dass man da nochmal was in die Kabine mitgegeben hat beim Warmschießen und bei den letzten Sprints, die sie da noch ansetzen. Vielleicht kann man da mal etwas früher im Block sein. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie die Planungen sind vor diesem Spiel, aber das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn man sich da nochmal ordentlich verabschieden kann und da nochmal den Deckel drauf macht auf die Saison mit einem positiven Erlebnis.
Ja, auch aus journalistischer Sicht würde ich mir wünschen, dass es nochmal vielleicht ein Erfolgserlebnis gibt, weil es dann doch mittlerweile sehr ermüdend, diese dauerhafte, also klar, es gab jetzt mal diese zwei positiv Ausreißer mit den 0-0s, aber insgesamt geht ja doch nicht so viel mehr und das merkt man auch an der Laune der Spieler und Trainer, dass die jetzt auch nicht mehr die beste ist, was ja auch ganz menschlich ist. Und deswegen, bevor wir jetzt noch mehr in all die tiefe Trauer verfallen, würde ich sagen, wir machen diesen Podcast zu. Danke, Chris, fürs Dabeisein, fürs aufmerksame Spiel beobachten. In doppelter Hinsicht gleich. Du hast ja quasi 180 Minuten Fußball geschaut oder 184.
Ja, das habe ich nicht nochmal gemacht. Das bei dem Spiel.
Ja, das ist wirklich. Also ich habe das ja auch oft gemacht in Momenten, wo es viel zu sehen gab, aber es gab jetzt auch nicht so viel zu sehen, außer viele schlechte Entscheidungen des Kleeblatts in den meisten Situationen. Deswegen noch höher anzurechnen, dass du quasi 180 Minuten Fußball geschaut hast. Und natürlich Dank all euch Hörerinnen und Hörern da draußen fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Fansein dieses Podcasts. Es wurde mir auch nach dem Spiel von mehreren Hörerinnen und Hörern zugetragen, dass sie große Fans dieses Podcasts seien. Grüße an der Stelle, ihr seid hiermit auch erwähnt. Vielleicht wie gewünscht, ich weiß es nicht, aber schön, dass es euch gibt, schön, dass ihr zuhört. Schön, dass ihr uns beim Philosophieren über das Kleeblatt zuhört. Werden wir auch in der kommenden Woche tun, nach dem Spiel in Hoffenheim. Vielleicht dann mit einem positiveren Ergebnis, vielleicht auch mit positiven Geschichten über einen ehemaligen Förder, der dann wieder brillieren wird. Wir werden sehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.